Gottholds Brauen wanderten wieder unter die Hutkrempe hinauf und seine Augen richteten sich mit Anstrengung auf den Bruder. »Und was habe ich von deiner Gerechtigkeit zu gewärtigen?« sagte er mit gesenkter Stimme. Der Konsul seinerseits senkte nun den Blick. Dann aber, ohne ihn wieder zu erheben, machte er jene entschiedene Handbewegung von oben nach unten und antwortete leise und fest: »Ich habe dir in diesem schweren und ernsten Augenblick meine Hand als Bruder gereicht. Was aber geschäftliche Dinge betrifft, so kann ich dir immer nur als Chef der ehrwürdigen Firma gegenüberstehen, deren alleiniger Inhaber ich heute geworden bin. Du kannst nichts von mir gewärtigen, was den Verpflichtungen widerspricht, die mir diese Eigenschaft auferlegt. Meine sonstigen Gefühle müssen schweigen.« Gotthold ging. Zum Begräbnis jedoch, als die Menge der Verwandten, Bekannten, Geschäftsfreunde, der Deputationen, Kornträger, Kontoristen und Speicherarbeiter Zimmer, Treppen und Korridore füllte und die sämtlichen Mietkutschen der Stadt die ganze Mengstraße hinunterstanden, zum Begräbnis kam er zur aufrichtigen Freude des Konsuls aufs Neue. Ja, er brachte sogar seine Gattin, die geborene Stüving, und seine drei schon erwachsenen Töchter mit. Friederike und Henriette, die beide sehr lang und hager waren, und Pfiffi, die 18-jährige Jüngste, die allzu klein und beleibt erschien. Und als dann am Grabe, am Buddenbrookschen Erbbegräbnis dort draußen vorm Burgtore, am Rande des Friedhofgehölzes Pastor Kölling von St. Marien, ein robuster Mann mit dickem Kopf und derber Redeweise, das maßvolle, gottgefällige Leben des Verstorbenen gepriesen hatte, im Gegensatze zu dem der wollüstigen Fresser und Säufer, dies war sein Ausdruck, obgleich manche Leute, die sich der Diskretion des jüngst verstorbenen Alten wunderlich erinnerten, die Köpfe schüttelten. Als die Feierlichkeiten und Formalitäten beendet waren und die 70 oder 80 Mietkutschen in die Stadt zurückzurollen begannen, da erbot sich Gotthold Buddenbrook, den Konsul zu begleiten, weil er ihn unter vier Augen zu sprechen wünsche. Und siehe da, hier, neben dem Stiefbruder auf dem Rücksitz der hohen, weiten, plumpen Kutsche, eins seiner kurzen Beine über das andere gelegt, zeigte er sich versöhnlich und sanft. Er erkenne, sagte er, mehr und mehr, dass der Konsul handeln müsse, wie er es tue, und das Andenken des Vaters solle für ihn kein Böses sein. Er verzichte auf seine Ansprüche, und zwar umso lieber, als er gesonnen sei, sich von allen Geschäften zurückzuziehen und sich mit seinem Erbe und dem, was ihm sonst erübrige, zur Ruhe zu setzen, denn das Leinengeschäft mache ihm wenig Freude und gehe so mäßig, dass er sich nicht entschließen werde, noch mehr hineinzustecken. Der Trotz gegen den Vater hat ihm keinen Segen gebracht, dachte der Konsul mit einem inneren, frommen Aufblick. Und Gotthold dachte wahrscheinlich dasselbe. In der Mengstraße aber begleitete er den Bruder ins Frühstückszimmer hinauf, wo selbst die beiden Herren, nach dem langen Stehen in der Frühlingsluft in ihren Fräcken fröstelnd, einen alten Cognac miteinander tranken. Und als dann Gotthold ein paar höfliche und ernste Worte mit seiner Schwägerin gewechselt und den Kindern die Köpfe gestreichelt hatte, ging er davon, um am nächsten Kindertag bei Krögers draußen im Gartenhause zu erscheinen. Er begann schon zu liquidieren. 5. Eines schmerzte den Konsul, dass nämlich der Vater nicht mehr den Eintritt seines ältesten Enkels ins Geschäft hatte erleben dürfen, der schon um Ostern desselben Jahres erfolgte. Thomas war 16-jährig, als er die Schule verließ. Er war stark gewachsen in letzter Zeit und trug seit seiner Konfirmation, bei der Pastor Kölling ihm mit starken Ausdrücken Mäßigkeit empfohlen hatte, ganz herrenmäßige Kleidung, die ihn noch größer erscheinen ließ. Um seinen Hals hing die lange goldene Uhrkette, die der Großvater ihm zugesprochen hatte und an der ein Medaillon mit dem Wappen der Familie hing, diesem melancholischen Wappenschilde, das eine unregelmäßig schraffierte Fläche, ein flaches Moorland mit einer einsamen und nackten Weide am Ufer zeigte. Der noch ältere Siegelring mit grünem Stein, den wahrscheinlich schon der sehr gut situierte Gewandschneider in Rostock getragen hatte, war nebst der großen Bibel auf den Konsul übergegangen. Die Ähnlichkeit mit dem Großvater hatte sich bei Thomas so stark entwickelt, wie bei Christian diejenige mit dem Vater. Besonders sein rundes und festes Kinn und die feingeschnittene gerade Nase waren die des Alten. Sein seitwärts gescheiteltes Haar, das in zwei Einbuchtungen von den schmalen und auffällig geäderten Schläfen zurücktrat, war dunkelblond, und im Gegensatz dazu erschienen die langen Wimpern und die Brauen, von denen er gern die eine ein wenig emporzog, ungewöhnlich hell und farblos. Seine Bewegungen, seine Sprache sowie sein Lachen, das seine ziemlich mangelhaften Zähne sehen ließ, waren ruhig und verständig. Er blickte seinem Beruf mit Ernst und Eifer entgegen. Es war ein äußerst feierlicher Tag, als der Konsul ihn nach dem ersten Frühstück mit sich in die Comptoirs hinunternahm, um ihn Herrn Markus, dem Prokuristen, Herrn Havermann, dem Kassierer, sowie dem übrigen Personale zu präsentieren, mit dem er eigentlich längst gut Freund war. Als er zum ersten Male auf seinem Drehsessel am Pulte saß, emsig mit Stempeln, Ordnen, Kopieren beschäftigt, und als der Vater ihn nachmittags auch an die Trave hinunter in die Speicher Linde, Eiche, Löwe und Walfisch führte, wo Thomas eigentlich ebenfalls längst zu Hause war, wo er aber nun als Mitarbeiter vorgestellt wurde. Er war mit Hingebung bei der Sache und ahmte den stillen und zähen Fleiß des Vaters nach, der mit zusammengebissenen Zähnen arbeitete und manches Gebet um Beistand in sein Tagebuch schrieb. Denn es galt, die bedeutenden Mittel wieder einzubringen, die beim Tode des Alten der Firma, diesem vergötterten Begriff, verloren gegangen waren. Eines Abends, sehr spät, im Landschaftszimmer, ließ er sich gegen die Konsulin ziemlich eingehend über die Verhältnisse aus. Es war 11:30 Uhr, und die Kinder sowie Mamsell Jungmann schliefen draußen in den Zimmern am Korridor, denn der zweite Stock stand nun leer und wurde nur dann und wann für Fremde gebraucht. Die Konsulin saß auf dem gelben Sofa neben ihrem Gatten, der eine Zigarre im Munde die Kursnotizen der städtischen Anzeigen überblickte. Sie beugte sich über eine Seidenstickerei und bewegte leichthin die Lippen, während sie mit der Nadel eine Reihe von Stichen zählte. Neben ihr, auf dem zierlichen Nähtisch mit Goldornamenten, brannten die 6 Kerzen eines Armleuchters. Der Kronleuchter hing unbenutzt. Johann Buddenbrook, der sich allgemach der Mitte der 40er näherte, hatte in den letzten Jahren ersichtlich gealtert. Seine kleinen runden Augen schienen noch tiefer zu liegen. Die große gebogene Nase sprang, wie die Wangenknochen, noch schärfer hervor. Und ein Puderquast schien an den Schläfen ein paar Mal ganz leicht sein aschblondes, sorgfältig gescheiteltes Haar berührt zu haben. Die Konsulin ihrerseits stand am Ende der 30er, aber sie konservierte ihre nicht schöne und dennoch glänzende Erscheinung aufs Beste, und ihr mattweißer Teint mit den vereinzelten Sommersprossen hatte an Zartheit nichts eingebüßt. Ihr rötliches, kunstvoll frisiertes Haar war vom Schein der Kerzen durchleuchtet. Während sie die ganz hellblauen Augen ein wenig beiseite gleiten ließ, sagte sie: »Eines wollte ich dir zur Überlegung empfehlen, mein lieber Jean, ob es nämlich nicht ratsam wäre, einen Bedienten zu engagieren. Ich bin zu dieser Überzeugung gekommen. Wenn ich an meine Eltern denke...« Der Konsul ließ die Zeitung auf die Knie sinken, und während er die Zigarre aus dem Munde nahm, wurden seine Augen aufmerksam, denn es handelte sich um Geld ausgeben. »Ja, meine liebe und verehrte Betsy«, fing er an und zog die Anrede in die Länge, denn er musste seine Einwände ordnen. »Einen Bedienten? Wir haben nach dem Tode der seligen Eltern alle 3 Mädchen, von Mamsell Jungmann abgesehen, im Hause behalten, und mich dünkt...« »Ach, das Haus ist so groß, Jean, dass es beinahe fatal ist. Ich sage, Lina, mein Kind, im Hinterhaus ist schrecklich lange nicht abgestäubt worden. Aber ich mag die Leute nicht überanstrengen, denn sie müssen schon pusten, wenn hier vorn alles nett und reinlich ist. Ein Diener wäre so angenehm für Kommissionen und dergleichen. Man bekommt einen braven und anspruchslosen Mann vom Lande. Aber ehe ich es vergesse, Jean, Luise Möllendorf will ihren Anton gehen lassen. Ich habe ihn mit Sicherheit servieren sehen. »Ich muss gestehen«, sagte der Konsul und rückte ein wenig unbehaglich hin und her, »dass dieser Gedanke mir fremd ist. Wir besuchen jetzt weder Gesellschaften, noch geben wir selbst welche.« »Nein, nein. Aber Besuch haben wir trotzdem häufig genug. Und das ist nicht meine Schuld, lieber Jean, obgleich du weißt, dass ich mich herzlich darüber freue. Es kommt ein auswärtiger Geschäftsfreund von dir. Du bittest ihn zum Essen, er hat noch kein Gasthauszimmer genommen und übernachtet natürlich bei uns. Dann kommt ein Missionar, der vielleicht 8 Tage bei uns bleibt. Für übernächste Woche erwarten wir Pastor Matthias aus Cannstatt. Nun, um kurz zu sein, die Saläre sind so gering. Aber sie häufen sich, Betsy. Wir honorieren 4 Leute im Hause. Und du vergissest die vielen Männer, die im Dienste der Firma stehen. Sollten wir wirklich einen Bedienten nicht erschwingen können? Fragte die Konsulin lächelnd, indem sie ihren Gatten mit seitwärts geneigtem Kopfe anblickte. Wenn ich an das Personal meiner Eltern denke. Deine Eltern, liebe Betsy. Nein, nun muss ich dich fragen, ob du dir eigentlich über unsere Verhältnisse klar bist. Nein. »Das ist wahr, Jean. Ich habe wohl nicht die hinlängliche Einsicht.« »Nun, die ist leicht zu beschaffen«, sagte der Konsul. Er setzte sich im Sofa zurecht, schlug ein Bein über das andere, tat einen Zug aus seiner Zigarre und begann, während er die Augen ein wenig zusammenkniff, mit außerordentlicher Geläufigkeit seine Zahlen hervorzubringen. »Kurz und gut, mein seliger Vater hat seinerzeit, vor meiner Schwester Heirat, rund und nett 900.000 Mark Courant besessen. Abgesehen, wie sich versteht, von dem Grundbesitz und dem Werte der Firma. 80.000 sind als Mitgift nach Frankfurt und 100.000 bei Gottholz Etablierung abgegangen. Macht 720.000. Dann kam der Kauf dieses Hauses, das trotz der Einnahme für das Kleine in der Alfstraße mit Verbesserungen und Neuanschaffungen volle 100.000 gekostet hat. Macht 620.000. Nach Frankfurt wurden als Entschädigungssumme 25.000 gezahlt. Macht 595.000. Und so hätten die Dinge bei Vaters Tode gelegen, wären alle diese Spesen nicht im Laufe der Jahre durch rund 200.000 Courantmark Verdienst korrigiert worden. Das Gesamtvermögen betrug also 795.000. Dann wurden ferner 100.000 an Gotthold ausgekehrt und noch 267.000 nach Frankfurt. Das macht, wenn ich noch ein paar tausend Courantmark kleinerer Vermächtnisse abrechne, die nach Vaters Testament an das Heilige Geisthospital, die Kaufleute-Witwenkasse und so weiter gingen, etwa 420.000 mit einer Mitgift um 100.000 mehr. Das sind in runden Summen und abgesehen von allerhand kleineren Schwankungen des Vermögens ungefähr die Verhältnisse. Wir sind nicht so ungemein reich, meine liebe Betsy. Und bei alledem muss man bedenken, dass das Geschäft zwar kleiner geworden ist, dass aber die Geschäftsspesen dieselben geblieben sind, weil der Zuschnitt des Geschäftes es nicht gestattet, die Unkosten herabzusetzen. Hast du mir folgen können? Die Konsulin nickte ein wenig zögernd, die Stickerei im Schoße. »Recht gut, mein lieber Jean«, sagte sie, obgleich sie nicht alles verstanden hatte und durchaus nicht begriff, warum alle diese großen Summen sie hindern sollten, einen Bedienten zu engagieren. Der Konsul ließ seine Zigarre aufglimmen, stieß mit zurückgeneigtem Kopfe den Rauch von sich und fuhr dann fort: »Du denkst, dass wir ja, wenn einmal deine lieben Eltern zu Gott gerufen werden, noch etwas Beträchtliches zu erwarten haben. Und das ist richtig. Jedoch, wir dürfen damit nicht allzu unvorsichtig rechnen. Ich weiß, dass dein Vater ziemlich peinliche Verluste gehabt hat, und zwar, wie bekannt ist, durch Justus. Justus ist ein äußerst liebenswürdiger Mensch, aber er ist nicht eben ein starker Geschäftsmann, und hat auch unverschuldetes Unglück gehabt. Er hat bei mehreren Kunden höchst störende Einbußen erlitten. Die Folge seines geschwächten Betriebskapitals war teures Geld durch Transaktionen mit Bankiers, und dein Vater hat mehrere Male mit bedeutenden Summen einspringen müssen, damit kein Unglück geschah. Dergleichen kann sich wiederholen und wird sich, fürchte ich, wiederholen, denn, verzeih mir, Betsy, wenn ich aufrichtig rede, die gewisse heitere Leichtlebigkeit, die bei deinem Vater, der mit Geschäften nichts mehr zu tun hat, so angenehm wirkt, kommt deinem Bruder als Geschäftsmann schlecht zustatten. Du verstehst mich. Er ist nicht sehr behutsam, wie? Ein bisschen rasch und oben hinaus. Im Übrigen lassen sich deine Eltern, was mich so aufrichtig freut, nichts abgehen. Sie führen ein herrschaftliches Leben, wie es ihren Verhältnissen entspricht. Die Konsulin lächelte nachsichtig. Sie kannte das Vorurteil ihres Gatten gegen die eleganten Neigungen ihrer Familie. »Genug«, fuhr er fort und legte den Rest seiner Zigarre in den Aschbecher. »Ich meinesteils verlasse mich in der Hauptsache darauf, dass der Herr mir meine Arbeitskraft erhalten wird, damit ich mit seiner gnädigen Hilfe das Vermögen der Firma auf die ehemalige Höhe zurückführen kann. Ich hoffe, deine Einsicht ist nun eine klarere, liebe Betsy.« »Vollkommen, Jean, vollkommen«, beeilte sich die Konsulin zu antworten, denn sie gab für heute Abend den Bedienten auf. »Aber lass uns zur Ruhe gehen, wie? Es ist allzu spät geworden.« Übrigens wurde nach ein paar Tagen, als der Konsul gut gelaunt aus dem Comptoir zu Tische kam, dennoch der Beschluss gefasst, Möllendorfs Anton zu engagieren. 6. »Toni geben wir in Pension, und zwar zu Fräulein Weichbrot«, sagte Konsul Buddenbrook, und er äußerte das so bestimmt, dass es dabei blieb. Weniger zufrieden nämlich, wie angedeutet, als mit Thomas, der sich mit Talent in die Geschäfte einlebte, mit Clara, die munter heranwuchs, und der armen Clotilde, deren Appetit jeden Menschen erfreuen musste, konnte man mit Toni und Christian sein. Was den Letzteren anging, so war es das Wenigste, dass er beinahe jeden Nachmittag genötigt war, bei Herrn Stengel Kaffee zu trinken, obgleich die Konsulin, der dies zu viel wurde, eines Tages den Herrn Lehrer durch ein zierliches Handbillett zum Zwecke einer Rücksprache zu sich in die Mengstraße entbot. Herr Stengel erschien in seiner Sonntagsperücke mit seinen höchsten Vatermördern, die Weste von lanzenartig gespitzten Bleistiften starrend, und saß mit der Konsulin im Landschaftszimmer, während Christian heimlich im Esssaale der Unterredung zuhörte. Der ausgezeichnete Erzieher legte beredt, wenn auch ein wenig befangen, seine Ansichten dar, sprach von dem bedeutsamen Unterschied zwischen Line und Strich, erwähnte des schönen grünen Waldes sowie des Kohlenkastens und gebrauchte im Übrigen während dieser Visite beständig das Wort infolgedessen, das ihm wohl dieser vornehmen Umgebung am besten zu entsprechen schien. Nach einer Viertelstunde erschien der Konsul, jagte Christian davon und drückte Herrn Stengel sein lebhaftes Bedauern darüber aus, dass sein Sohn ihm Ursache zur Unzufriedenheit gegeben habe. »Oh, behüte, Herr Konsul, ich bitte ergebenst, ein geweckter Kopf, ein munterer Patron der Schüler Buddenbrook und infolgedessen allein ein wenig übermütig, wenn ich mir erlauben darf. Und infolgedessen«, der Konsul führte ihn höflich im Hause umher, worauf Herr Stengel sich verabschiedete. Das alles aber war nicht das Schlimme. Das Schlimme bestand darin, dass Folgendes bekannt wurde. Der Schüler Christian Buddenbrook durfte eines Abends mit einem guten Freunde das Stadttheater besuchen, wo selbst Wilhelm Tell von Schiller gegeben wurde. Die Rolle von Tells Knaben Walter jedoch spielte eine junge Dame, eine Demoiselle Meyer de la Grange, mit der es eine eigene Bewandtnis hatte. Sie pflegte nämlich, war es ihrer Rolle nun angemessen oder nicht, auf der Bühne eine Brillantbrosche zu tragen, die notorisch echt war, denn, wie allgemein bekannt, war sie ein Geschenk des jungen Konsuls Peter Döhlmann, Sohn des verstorbenen Holzgroßhändlers Döhlmann in der ersten Wallstraße vorm Holstentor. Konsul Peter gehörte zu den Herren, die in der Stadt Suitiers genannt wurden, wie zum Beispiel auch Justus Kröger. Das heißt, seine Lebensführung war ein wenig locker. Er war verheiratet und besaß sogar eine kleine Tochter, befand sich aber seit längerer Zeit mit seiner Gattin in Zwietracht und lebte ganz wie ein Junggeselle. Das Vermögen, das sein Vater ihm hinterlassen hatte, dessen Geschäft er sozusagen fortführte, war ziemlich bedeutend gewesen, aber man sagte sich, dass er dennoch vom Kapitale zehre. Er hielt sich meistens im Club oder im Ratskeller auf, um zu frühstücken, ward jeden Morgen um 4 Uhr irgendwo in den Straßen gesehen und unternahm häufig Geschäftsreisen nach Hamburg. Vor allem jedoch war er ein eifriger Theaterliebhaber, versäumte keine Vorstellung und nahm persönliches Interesse an dem ausübenden Personal. Demoiselle Meyer de Lagrange war die letzte der jungen Künstlerinnen, die er in den vergangenen Jahren mit Brillanten ausgezeichnet hatte. Um zur Sache zu kommen, so sah die junge Dame als Walter Tell, sie trug auch in dieser Rolle ihre Brillantbrosche, ganz allerliebst aus und spielte so rührend, dass dem Schüler Buddenbrook vor innerer Begeisterung die Tränen in die Augen traten, ja, dass er sich zu einer Handlungsweise hinreißen ließ, wie sie nur aus einem allzu starken Empfinden hervorgehen kann. In einer Pause nämlich erstand er im gegenübergelegenen Blumenladen für 1,85 Mark ein Bouquet, mit welchem dieser 14-jährige Knirps mit seiner großen Nase und seinen kleinen, tiefliegenden Augen den Weg zum Bühnenraum marschierte und, da niemand ihn aufhielt, vor einer Garderobentür auf Fräulein Meyer de Lagrange stieß, die im Gespräche mit Konsul Peter Döhlmann stand. Der Konsul wäre vor Lachen beinahe gegen die Wand gefallen, als er Christian mit dem Bouquet daherkommen sah. Der neue Suitier aber machte ernsthaft sein bestes Kompliment vor Walter Tell, überreichte ihm die Blumen, schüttelte langsam den Kopf und sagte in einem Tone, der vor Aufrichtigkeit beinahe bekümmert klang, »Fräulein, wie schön haben Sie gespielt!« »Nun seh mal einer diesen Kreschan Buddenbrook«, schrie Konsul Döhlmann mit seiner breiten Aussprache. Fräulein Meyer de Lagrange aber zog die hübschen Brauen empor und fragte, »Sohn vom Konsul Buddenbrook?« Dann streichelte sie ihrem neuen Verehrer mit vielem Wohlwollen die Wange. Dies war der Tatbestand, den Peter Döhlmann am selben Abend im Club zum Besten gab, der mit ungeheurer Schnelligkeit in der Stadt bekannt wurde und sogar dem Schuldirektor zu Ohren kam, der ihn wiederum zum Gegenstande einer Unterredung mit Konsul Buddenbrook machte. Wie fasste dieser die Sache auf? Er war weniger zornig als geradezu überwältigt und geschlagen. Als er der Konsulin Mitteilung machte, saß er beinahe gebrochen im Landschaftszimmer. »Das ist unser Sohn. So entwickelt er sich.« »Jean, mein Gott, dein Vater hätte gelacht darüber. Und erzähle es nur Donnerstag bei meinen Eltern. Papa wird sich köstlich amüsieren.« Hier begehrte der Konsul auf. »Ha, ja, ich bin überzeugt, dass er sich amüsieren wird, Betsy. Er wird sich freuen, dass sein leichtfertiges Blut und seine unfrommen Neigungen nicht nur in Justus, dem Suitier, sondern ersichtlich auch in einem seiner Enkel fortleben. Sapperlot, du zwingst mich zu dieser Äußerung. Er geht zu dieser Person. Er gibt sein Taschengeld aus für diese Lorette. Er weiß es nicht, nein, aber die Neigung zeigt sich. Die Neigung zeigt sich.« Ja, das war ein schlimmer Fall. Und der Konsul war umso entsetzter, als auch Toni, wie gesagt, sich nicht zum Besten betrug. Zwar verzichtete sie mit den Jahren darauf, den bleichen Mann tanzen zu lassen und die Puppenliese zu besuchen, aber sie zeigte eine immer keckere Art, den Kopf in den Nacken zu werfen und äußerte, besonders wenn sie den Sommer draußen bei den Großeltern verlebt hatte, einen argen Hang zu Hoffart und Eitelkeit. Eines Tages überraschte der Konsul sie mit Verdruss dabei, dass sie gemeinsam mit Mamsel Jungmann Claurens Mimili las. Er blätterte in dem Bändchen, schwieg und verschloss es auf immer. Kurz darauf kam es an den Tag, dass Toni, Antonie Buddenbrook, ganz allein mit einem Gymnasiasten, einem Freunde ihrer Brüder, vorm Tore spazieren gegangen war. Frau Stut, dieselbe, die in den ersten Kreisen verkehrte, hatte die beiden erblickt, hatte sich, gelegentlich eines Kleiderankaufes bei Möllendorf, darüber geäußert, dass nun wahrhaftig auch Mamsell Buddenbrook schon in die Jahre komme, wo, und Frau Senatorin Möllendorf hatte in heiterem Tone dem Konsul davon erzählt. Diese Spaziergänge wurden verhindert. Dann aber erwies es sich, dass Mademoiselle Toni aus jenen alten, hohlen Bäumen gleich hinter dem Burgtore, die nur lückenhaft mit Mörtelmasse gefüllt waren, kleine Korrespondenzen abholte oder daselbst zurückließ, die von eben demselben Gymnasiasten herrührten oder an ihn gerichtet waren. Als dies am Lichte war, erschien es geboten, die nun 15-jährige Toni in strengere Obhut zu geben, in eine Pension, in diejenige von Fräulein Weichbrot am Mühlenbrink Nr. 7.